NDR Info. Redezeit.
(08000) 441 7777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Einige von Ihnen wissen das bereits sicher schon. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Ihnen einen schönen guten Abend. Wir reden über das Auto oder noch besser gesagt, wir reden über die Automobilindustrie. Da gibt es den Abgasskandal und die Frage ist, inwieweit hat dieser das Vertrauen zerstört und wohin steuert denn die Automobilindustrie in Zukunft? Müssen die Autobauer womöglich umdenken? Wollen die Kunden, also wollen sie womöglich ein anderes Auto? Und dann stellt sich die grundsätzliche Frage, ist das herkömmliche Auto noch zeitgemäß? Brauchen wir vielleicht neue Ideen, um von A nach B zu kommen? Was meinen Sie? Was für ein Auto wünschen Sie sich und was erwarten Sie von den Autobauern, auch wenn es um die Frage geht, was soll mit denen geschehen, die einen Schummeldiesel fahren?
Ich fahre übrigens selber so ein Auto. Sie müssen sich bei den Kunden in angemessener Form entschuldigen und müssen die Kunden auf jeden Fall adäquat behandeln wie die Kunden in den USA.
Die Werte fand ich jetzt nicht so erschreckend eigentlich. Ich meine, die haben zwar was anderes vorgegeben, aber wer geht denn beim Autokauf schon hin und sagt, ich wollte die und die Werte haben? Dann sagen wir mal, für die Leistung sind die Werte eigentlich schon gut. Dass sie andere Werte angegeben haben, ist eine ganz andere Sache. Ne?
Das ist Betrug an den Menschen, die ein Auto kaufen. Also mein Sohn hat dann mit Erdgas gefahren und das finde ich gut. Das ist preiswerter und das schont ja auch die Umwelt.
Carsharing machen wir. Wenn man sich Autos teilt, ist die Umwelt ja weniger belastet. Wir haben ja nicht Ressourcen für ewig. Und ich finde, dass man andere Autos entwickeln kann, wie man jetzt auch schon hat.
Also in der Verantwortung sind wir, glaube ich, alle, auch die Käufer. Und ich denke mir mal, es wird ab dem Zeitpunkt wirklich interessant, wo es auch größere Reichweiten von diesen Elektromobilen gibt. Ich glaube, das, was die meisten abschreckt, ist nicht unbedingt der Preis, aber dass es eben vielleicht nur so wenige Kilometer abdeckt.
Gut, das Elektromobil ist ein Aspekt dieser Sendung, denn wir reden grundsätzlich über die Frage, wohin steuert die Automobilindustrie und brauchen wir womöglich andere Autos oder gar andere Konzepte? Darüber wollen wir reden. 08000 441 7777 ist unsere Telefonnummer. Und mitreden wird heute Abend ein Wissenschaftler in Sachen Mobilität, ein Vertreter der deutschen Automobilindustrie, das ist klar, und ein Sprecher eines Verkehrsclubs. Guten Abend, Gerd Lotzsiepen, Sie sind der verkehrspolitische Sprecher des VCD. Von welchem Auto träumen Sie?
Ich träume von einem Auto, was null Emissionen hat, was überhaupt nicht zum Treibhauseffekt beiträgt und was durch seine direkte Wirkung und auch durch die Nebenwirkungen das Klima schützt und nicht gesundheitsschädigend ist.
Und was für ein Auto fahren Sie?
Ich habe kein eigenes Auto. Ich fahre öfter ein Carsharing-Auto und nehme da am liebsten ein Elektroauto. In der Stadt bin ich überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs.
In Ihrem Lebensstil finden wir schon viele Facetten dieser Sendung, auf die wir zu sprechen kommen werden. Eckhard Rotter ist Pressesprecher Bundesverband Deutscher Automobilindustrie. Guten Abend, Herr Rotter.
Guten Abend.
Was ist Ihr Traumauto?
Ja, da sind wir gar nicht so weit entfernt, Herr Lotzsiepen und ich. Auch wir arbeiten daran, dass das Auto der Zukunft emissionsfrei unterwegs ist und vor allem, dass es vernetzt sein wird und dass es auch automatisiert fahren kann. Also faszinierende Zukunftsperspektiven.
Und was für ein Auto fahren Sie?
Ich fahre derzeit einen Diesel.
Einen Schummeldiesel oder einen richtigen Diesel?
Kein Schummeldiesel.
Kein Schummeldiesel. Stefan Bratzel ist an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach und ist ein, wenn man so will, ein Automobilexperte. Guten Abend, Herr Bratzel.
Schönen guten Abend, Herr Baumann.
Herr Bratzel, was ist Ihr Traumauto?
Oh, ich habe verschiedene Traumautos. Ah. Ja, mir gefallen sozusagen die Oldtimer, zum Beispiel den Jaguar E-Type, der schon längst nicht mehr gebaut wird. Aber ich erfreue mich tatsächlich auch an neuen Fahrzeugen und in der Tat warte ich auf emissionsfreie E-Mobile, die mich möglicherweise irgendwann dann selbstständig von A nach B fahren, ohne dass ich mich drum kümmern muss.
Auch Sie frage ich, um was für ein Auto fahren Sie in der Wirklichkeit?
Und in der Wirklichkeit fahre ich verschiedene Autos, im Moment auch ein Diesel, auch kein Schummeldiesel.
Da Sie alle schon einen Diesel fahren, lassen Sie uns gleich mal mit dem Thema Diesel einsteigen. Herr Rotter von der deutschen Automobilindustrie, hat der Dieselskandal, beginnen wir mit der Perspektive der Autobauer, hat der Dieselskandal oder was hat der Dieselskandal verändert auf der Seite der Autobauer?
Naja, ganz klar, die vergangenen Monate waren alles andere als einfach. Wir müssen auch klar sagen, diese Situation hat dazu geführt, dass das Image dieser Branche erhebliche Kratzer bekommen hat. Und das haben wir uns teilweise auch selbst zuzuschreiben. Von dieser Industrie wird, denke ich, zu Recht erwartet, dass sie technologische Herausforderungen meistert. Und zwar, dass sie die meistert ohne Schlupflöcher und ohne Grauzonen. Und das ist klar, dass mancher Beobachter Zweifel daran hegt. Das ist verständlich, aber wir alle mussten auch erleben, wohin es führt, wenn im Grunde eine Regulierung nicht eindeutig ausformuliert ist und wenn Interpretationsspielräume vorhanden sind, die natürlich auch genutzt werden. Das soll kein Fingerpointing sein, aber das ist einfach die Beschreibung. Und jetzt schauen wir auch nach vorn.
Ja, aber welche Folge wird denn diese Reue, wenn ich das richtig verstanden habe, welche Folge wird diese Reue haben?
Ja, zunächst muss man einfach auch als Automobilindustrie, die ja nun in Deutschland eine große und wichtige Rolle spielt, sagen, nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und ich glaube, das sollte man auch in aller Deutlichkeit den Hörerinnen und Hörern sagen, dass hier der Bogen in manchen Fällen wirklich überspannt worden ist und dass diese Industrie
in vielen
aus
Fällen.
Diesen Dingen gelernt hat und dass wir uns jetzt nach vorne bewegen und dass wir sagen, wir brauchen Klarheit. Wir brauchen Klarheit in den Prüfzyklen. Wir brauchen Klarheit auch bei dem neuen Zyklus, der ja auf der Straße dann gefahren wird, was wir begrüßen, was wir für richtig finden, weil damit auch diese Schlupflöcher, diese Grauzonen geschlossen werden.
Ich würde gerne später nochmal auf Ihre schöne Formulierung eingehen. Wir wollen uns nach vorne bewegen. Was für Sie denn vorne ist, aber das machen wir später, denn vorher hat Herr Lotz-Siepen, der hat schon dazwischen gerufen, das Wort, Herr Lotz-Siepen, aus Sicht der Autofahrer. Was hat denn diesen Skandal verändert?
Also das Vertrauen in die Autoindustrie ist stark gestört. Das ist vollkommen eindeutig. Und das Büßergewand, das würde ich Herrn Rotter gerne mitbringen beim nächsten Mal. Aber er hat hier im Grunde genommen beklagt, dass die Regeln nicht eindeutig sind, dass es Schlupflöcher gibt. Aber dass es die Schlupflöcher gibt, das liegt zu 90% an der Autoindustrie. Die Autoindustrie hat diese Schlupflöcher durchgesetzt. Sie hat immer gefordert, dass es nicht zu streng an sie rangehen darf. Die Autoindustrie hat auch lange Zeit Grenzwerte bekämpft und macht dies heute immer noch. Also wenn man jetzt Reue zeigt, dann wird sich das vielleicht zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es auch um die Verhandlungen um den nächsten CO2-Grenzwert, also einen Grenzwert, den wir zum Klimaschutz brauchen, wenn es dort um die Verhandlungen geht. Da war die Autoindustrie bisher immer sehr destruktiv.
Stefan Bratzel, Sie sind der Kenner der Automobilwirtschaft. Ist das, was da passiert ist, man hört ja schon von Seiten von VW, man will eventuell aus der Technologie Diesel aussteigen, ist das der Anfang vom Ende des Diesels?
Nun, ich glaube, wenn man die Affäre positiv wendet, dann könnte das tatsächlich eine Umkehr sein, weg vom Verbrennungsmotor hin zu emissionsarmer, freier Mobilität. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass der Höhepunkt der Dieseltechnologie mit dem Abgasskandal überschritten ist, weil der Diesel praktisch nur in Europa noch eine wirkliche Rolle spielt. In Amerika spielt er keine Rolle, jetzt mit dem Abgasskandal schon gar nicht mehr. Und in China spielt er ohnehin noch nie eine Rolle. Das heißt, wir haben eine Technologie, wo man sich jetzt überlegen muss, wie viel Geld steckt man denn künftig noch hinein? Oder nimmt man dieses Geld, was es braucht, um den Diesel sauberer zu machen, in neue Technologien?
Matthias Fenner hat uns angerufen. Er hat 08000441777 gewählt aus Neu-Zachun. Guten Abend, Herr Fenner.
Ja, schönen guten Abend.
Sie sind schon lange kein Dieselfreund mehr, sondern ich weiß, Sie sind ein E-Autofahrer.
so ganz stimmt das nicht. Also überwiegend E-Auto, nicht ausschließlich.
Also Sie haben auch noch ein anderes Auto in der Garage.
Ja, ein Diesel.
So, Sie schmücken sich aber heute mit den Federn eines E-Autofahrers. Bleiben wir mal beim E-Auto. Ja. Was hat Sie bewogen, den auch noch zu besitzen, sagen wir mal so?
Es stand ein Wechsel an. Das heißt also, ich hätte eigentlich das Dieselauto erneuern sollen. Das ist ein Kombi. Und an der Stelle habe ich mich entschieden, dann ein E-Auto zu kaufen. Vorab ausbaldobert, welche Strecken ich damit fahren werde. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ein E-Auto dafür vollkommen ausreichend wäre.
Wie lang sind diese Strecken?
Das ist in der Regel am Tag nicht mehr als 50, 60 Kilometer.
Und dann nehmen Sie das E-Auto?
Dann nehme ich, nehme fast überwiegend das E-Auto, außer in strengen Wintern oder wenn ich was Größeres zu transportieren habe, dann benutze ich noch den Kombi. Ja.
Nun gibt es ja immer die Klage, wer ein E-Auto kaufen will oder eins besitzt, da gibt es nicht genug Säulen, um das E-Auto aufzuladen und die Reichweite sei auch nicht so doll. Wie haben Sie das gelöst für sich?
Na, für mich habe ich das so gelöst, dass ich mir vorher ausgeguckt habe, wo ich fahren muss oder fahren möchte oder fahren werde jeden Tag und bin dann zum Schluss gekommen, wenn die angegebene Reichweite des Herstellers doppelt so hoch ist wie das, was ich zu fahren habe, dann wird es wohl ausreichen. Und das hat bis jetzt immer ausgereicht. Mhm. Aber genau das ist der Knackpunkt. Also es ist, solange wir keine Fahrzeuge haben, außer dem Tesla, der mehr als 300, 400 oder 500 Kilometer mit einer Ladung schafft, haben wir das Problem natürlich, dass wir keine Ladesäulen haben, die Infrastruktur fehlt. Ich denke, das ist auch das größere Problem. Nicht die Kaufprämie ist der Anreiz für den Kunden, sich so ein Auto zuzulegen, weil was nutzt ihm 5.000 Euro Verbilligung von einem Fahrzeug für, ich sage jetzt mal 30.000 Euro, das kostet 25, wenn er nicht weiß, wo er das außer bei sich zu Hause laden kann.
Ja.
Das macht absolut keinen Sinn. Also ich finde die Kaufprämie vollkommen fehl am Platz.
Ich bin nochmal neugierig, Herr Fenner, wenn es um den Fahrspaß geht.
Ja.
Sie haben den Diesel und Sie haben Ihr E-Auto. Ja. Was macht mehr Spaß?
Ja, E-Auto. Macht einfach mehr Spaß.
Also, warum? Ist das nicht ein bisschen wie Karussellfahren?
Nee, es ist einfach wie Spaß. Es ist einfach, Sie treten drauf. Das ist wie Autoscooter. Mhm. Sie haben keine Schaltvorgänge, gar nicht. Sie fahren von Null bis Höchstgeschwindigkeit in einem Gang und zwar an einem Stück und in einer relativ hohen Geschwindigkeit. Das heißt also, das, was das Autofahren ausmacht für einen, der gerne Auto fährt und das nicht nur als notwendiges Übel sieht, für den ist ein E-Auto eigentlich das Nonplusultra, abgesehen, wie gesagt, von Reichweiten und Lademöglichkeiten.
Aber sind Sie nicht unsportlich mit so einem Pedal?
Das ist absolut sportlich. Ich bin an der Kreuzung der Erste.
Was sagen Ihre Freunde und Kollegen? Mensch, der Matthias hat sich ein E-Auto zugelegt.
Ja, es hat eigentlich keiner hat da was gegen gesagt. Also die finden das toll und wer sich dann einmal reingesetzt hat, vor kurzem war ich bei der DEKRA, ich hatte nach 3 Jahren die erste Abnahme. Der Prüfer war begeistert davon, auch wenn er nur 20 Meter damit gefahren ist. Mhm.
Sie haben ja auch den Vergleich des Geldbeutels. Wie viel sparen Sie mit dem E-Auto im Vergleich zum Diesel?
Nichts. Vom Verbrauch her gesehen nichts. Also wir liegen im Preis im Vergleich mit einem sparsamen Diesel. Ich fahre ja ein französisches Auto. Im Vergleich mit einem Diesel oder mit einem sparsamen Benziner liegen wir auf gleicher Höhe. Also die Stromkosten sind in etwa identisch. Also da spare ich nichts. Natürlich, ich spare Steuern, weil das Fahrzeug auf Null gesetzt ist. Ich spare am Unterhalt, weil die Wartungskosten relativ human sind. Also Reparaturen dürfen auch kaum anfallen. Also da spart man aber am reinen jetzt Verbrauch pro 100 Kilometer gerechnet, ist es nichts.
Gut, Herr Fenner, vielen Dank für diese klärenden, interessanten Worte. Ja. Herr Rotter vom Bundesverband Deutscher Automobilindustrie. Wir haben eben einen Hörer gehört, der nach vorne denkt, der für sich gesagt hat, ja, ich nehme ein E-Auto. Sie haben so vorhin so schön gesagt, die Automobilindustrie muss sich nach vorne bewegen. Was für ein Auto steht denn vorne?
Ich glaube, Herr Fenner hat genau die Punkte angesprochen und das ist ja auch ein Bild aus der Praxis, die zeigen, welche Vorteile alternative Antriebe haben, Elektromobilität hat. Und dazu kann man eigentlich nur sagen, Aufbau der Ladeinfrastruktur ist jetzt notwendig, wird ja auch kommen, ist im Paket der Bundesregierung zusammen mit dem Umweltbonus. Wir brauchen beides. Wir brauchen auf der einen Seite die Anreize, auf der Nachfrageseite. Und wir brauchen dringend eine Ladeinfrastruktur in Deutschland, die den Hochlauf der Elektromobilität begleitet.
Also Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Was für ein Auto steht denn vorne, wenn Sie sagen, wir wollen nach vorne gucken?
Ich glaube, da muss man, wenn man die Fristen anschaut, über was reden wir? Reden wir bis zum Jahr 2030 beispielsweise? Dann muss man berücksichtigen, dass wir auch bis dahin noch einen Mix haben werden. Es gibt sehr ambitionierte Aussagen aus der deutschen Automobilindustrie von Herstellern, die sagen, im Jahr 2030 wird ein Drittel unserer oder deren Flotte elektrisch unterwegs sein. Das heißt aber umgekehrt, 2 Drittel werden Benziner sein, werden Diesel sein, werden Hybridfahrzeuge sein. Die Vorstellung, dass wir, und das ist ja auch schon in der politischen Diskussion, dass wir in dem Jahr 2030 überhaupt keine Verbrenner mehr haben werden, Diese Vorstellung halten wir für nicht realistisch, weil aus dem Verkauf der Fahrzeuge mit klassischem Antrieb werden die hohen Investitionen für die alternativen Antriebe, für die Elektromobilität, die Brennstoffzelle in den nächsten Jahren verdient werden müssen. Deswegen unser Petitum, nicht eine einzige Antriebsart als allein mögliche nach vorn zu stellen, sondern wir brauchen den Mix. Mhm. Und der Diesel ist hier auch noch nicht am Ende, auch noch nicht der Benziner. Das wollen wir nur kurz noch anmerken.
Herr Lotz-Sieben vom Verkehrsclub Deutschland, wie ist Ihr Eindruck, hat die Automobilwirtschaft verschlafen oder hat sie Konzepte zurückgehalten? Weil den Satz, wir müssen, wir brauchen, den kennen wir ja schon länger, wenn es ums E-Auto geht.
Die Autoindustrie hat eine völlig falsche Entscheidung getroffen, und zwar in Deutschland so eindeutig auf das Dieselfahrzeug zu setzen. Herr Bratzel sagte es ja vorhin, außerhalb von Europa spielt es nirgendwo eine Rolle. Die Autoindustrie hat auch nicht wirklich verstanden. Sie macht zwar zurzeit Versprechungen, aber wir hatten ja letzte Woche die große Hauptversammlung von VW in Hannover. Und dort hat nicht ein einziges batterieelektrisches Auto vor der Halle gestanden. Da haben viele große Fahrzeuge gestanden mit Dieselantrieb, große SUVs, die eigentlich kein Mensch braucht. Die standen dort, aber Elektroautos, die versprochen wurden, also VW hat ja auch gerade versprochen, schnell Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die standen dort nicht. Und da sieht man halt dran, dass die Autoindustrie noch nicht wirklich verstanden hat, in welche Richtung es gehen muss. Und Herr Rotter sagte gerade, na, wir brauchen auch noch den Diesel. Der Diesel wird praktisch nicht mehr weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Und es gibt mehrere Aussagen, dass unterhalb der Passat-Klasse demnächst keine Diesel mehr verkauft werden, auch keiner mehr diese Fahrzeuge haben will. Da ist eigentlich die Entwicklung relativ klar. Und wir brauchen Elektroautos, um die Klimaziele der internationalen Staatengemeinschaft zu erreichen. Wir müssen 2050 wirklich CO2-frei fahren. Und das heißt ungefähr, das haben die Staatssekretäre Barke und Flassbart auch gesagt, ungefähr so ab 2030, vielleicht 2-3 Jahre länger, dann dürfen eigentlich keine Fahrzeuge mehr verkauft werden, die Treibhausgase emittieren.
Herr Bratzel, gehen Sie denn mit, wenn Sie das hören von Herrn Lotz-Sieben, dass wir tatsächlich in der Lage sind oder dass die Automobilwirtschaft in der Lage ist, so umzusteuern? Oder hat die Automobilwirtschaft ein wenig die Zeit verschlafen und verzögert?
Nun, man muss schon sagen, beim Thema Elektromobilität ist die deutsche Autoindustrie jetzt nicht die ganz aktive Kraft gewesen. Das ändert sich gerade massiv. Das muss man auf der anderen Seite eben auch sagen. Jetzt haben wir sowohl bei Volkswagen, bei Daimler und BMW klare Strategie, dass das Thema Elektromobilität eine wichtige Rolle spielt. Aber in der Tat, die Fahrzeuge sind noch nicht so da, wie man sie braucht, mit einer entsprechenden Reichweite zu einem vergleichbaren Preis wie ein Dieselfahrzeug. Und daran muss gearbeitet werden, weil andere Hersteller sozusagen werden hier nicht schlafen und die anderen kommen teilweise auch aus anderen Branchen demnächst.
Glauben Sie denn, dass die Automobilindustrie das freiwillig macht oder ist das durch diesen Dieselskandal noch befeuert worden?
Es ist definitiv durch den Dieselskandal noch befeuert worden. Man braucht jetzt aus Sicht der Autoindustrie sicherlich auch eine Antwort auf, Herr Rotter hat es ja angesprochen, auf das lädierte Image, das durch den Dieselskandal entstanden ist. Und ich denke auch, dass diese Antwort wirklich Elektromobilität sein kann. Allerdings, die Kompetenzen in diesem Bereich müssen erst noch aufgebaut werden. Denken Sie auch an das Thema der Batteriezelle. Hier gibt es in Deutschland keinen Zulieferer, der die Batteriezellen auch produzieren kann. Das wird durch japanische, koreanische Spieler gemacht. Hier muss Kompetenz aufgebaut werden und das wird sehr viel Mühe und Geld kosten.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Und jeder, der Auto fährt, hat sicherlich seine Gedanken dazu, wohin steuert denn die Automobilindustrie? Dahinter steckt auch die Frage, was bedeutet für Sie Autofahren und von welchem Auto träumen Sie? Was für ein Auto hätten Sie gern von der Industrie? 0800 441 777. Gerd Lindemann aus Kiel, guten Abend, Herr Lindemann.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben einen Wasserstoffantrieb, habe ich das richtig gelesen?
Ja, das wäre schön. Der Wasserstoffantrieb wurde mir 2003 von Ford in Aachen vorgeführt. Die deutsche Automobilindustrie war damals voll des Mutes, dass sie also Wasserstoffautos entwickeln wollte. Ford hatte in Aachen, wie gesagt, ein Werk aufgebaut, wo Prototypen hergestellt wurden. Ich bin mit diesem Fahrzeug auf dem Testgelände von Ford in Belgien gefahren und muss sagen, das war eine wunderbare Sache. Aus dem Fahrzeug hinten kam quasi so ein Schnapsglas Wasser rausgetropft. Das war eigentlich meine Umweltverschmutzung bei über 100 Kilometer Fahrweise.
Ist das denn in Ihren Augen oder in Ihrer Fantasie, Herr Lindemann, der nächste Schritt nach dem Elektroauto?
Ich gehe davon aus, also ich beobachte ja die deutsche Automobilindustrie nun schon seit Jahren und hatte damals 2003 mit dem damaligen Präsidenten Gottschalk mal ein Gespräch, der auf die Frage, wie weit das mit Hybrid- und Batteriebetrieb bei der deutschen Automobilindustrie bestellt ist, die für mich etwas eigenartige Aussage, das können Japaner und Asiaten machen. Wir in Deutschland würden Diesel- bzw. Benzinmotore optimieren und dann irgendwann vielleicht Wasserstofffahrzeuge.
Ja, fragen wir mal Herrn Bratzel, der weiß das vielleicht. Ist das, was wir jetzt das Elektroauto nennen, eigentlich nur eine Übergangslösung und danach kommt etwas anderes, wie zum Beispiel der Wasserstoffantrieb?
Aus heutiger Sicht kann man das noch nicht sagen. Das Thema Elektromobilität ist sicherlich eine kurzfristigere Variante als der Brennstoffzellenantrieb. Praktisch alle Automobilhersteller arbeiten im Moment intensiv daran. An dem Thema Brennstoffzelle sind es nur wenige wie Toyota und Honda, auch ein bisschen Daimler, die an dem Thema arbeiten, aber mit wesentlich weniger finanziellen und personellen Ressourcen. Das heißt, langfristig kann tatsächlich das Thema Brennstoffzelle auch eine Alternative sein. Kurzfristig sind die Kosten noch zu hoch und das Thema der Infrastruktur, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur ist wesentlich komplexer als das, was wir im Moment mit dem Aufbau einer Elektro- oder Schnellladeinfrastruktur erleben.
Wenn Sie langfristig und kurzfristig begriffen, welche Zeiträume verstehen Sie darunter?
Nun, in den nächsten 10 Jahren wird das Thema Brennstoffzelle sicherlich auch keine Bedeutung haben. Wir müssen ja hart daran arbeiten, dass in den nächsten 10 Jahren das batterieelektrische Fahrzeug zu erklecklichen Stückzahlen dann mal verkauft wird. Aber was nach 2025 ist, wenn einige Probleme zum Beispiel der Brennstoffzelle beseitigt sind, insbesondere die hohen Kosten, da ist ja viel Platin dabei beim Brennstoffzellen-Stack, die müssen sozusagen runter und dann muss man eben die Infrastrukturproblematik noch lösen. Aber dann könnte das Thema Brennstoffzelle auch eine Langfristalternative sein.
Gerhard Prüfer aus Zingst, guten Abend, Herr Prüfer.
Schönen guten Abend im Studio und den Zuhörern.
Was fahren Sie für ein Auto?
Ich fahre einen 25 Jahre alten VW.
25 Jahre?
Richtig. Und ich bin zufrieden.
Gut.
Und ich war noch nie in der Verlegenheit, mir ein neues Auto zu wünschen oder anzuschaffen.
Dann haben Sie ihn aber sehr gepflegt, oder?
Ja, nicht nur gepflegt. Ich habe ihn genutzt, wie jeder andere sein Auto auch. Aber das ist ein Auto, das ist hier in Deutschland produziert worden. Hier vom Band gelaufen und da kann ich mich drauf verlassen.
Sie können fast die Werbefahne für VW heute hochziehen. Ist das Ihre Absicht, Herr Prüfer?
Nein, ganz und gar nicht meine Absicht, warum ich eigentlich angerufen habe. Mir geht es um das Erscheinungsbild der Autoindustrie. Das, was da veranstaltet wird, uns haben Sie ja nun schon seit Jahrzehnten verkackeiert. Die Angaben, die da gemacht wurden in ihren Prospekten, die waren ja nie real.
Ja.
Das wussten wir immer alle und es hat trotzdem nichts geändert.
Aber was folgt daraus, Herr Prüfer? Was machen wir damit?
Ja, Bei uns geht es ja nicht so wie in Amerika, dass da eine Sammelklage gestartet wird und dass dann alle zum Zug kommen. Mhm. Wir haben ja hier nicht die Möglichkeit. Aber was ich noch sagen wollte hier mit der Autoindustrie als solche, das, was da gemacht wird, und das wird ja nicht nur von VW gemacht, das machen ja alle anderen Autohersteller auch. Dieses Made in Germany, das ist ja irgendwann mal von den Engländern aufgelegt worden, um Käufer in England davon abzuhalten, Produkte aus Deutschland zu kaufen. Das ist in die andere Richtung losgegangen und das war das, was uns Wohlstand gebracht hat, Made in Germany. Aber wenn das so weitergeht, dann erreichen die Engländer auf Umwegen genau das, was sie vorhatten. Wer wird denn irgendwann noch ein Auto von uns haben wollen?
Gut, das können wir klären. Oh. Ich setze noch ein Zitat hinten drauf, nämlich vom Chef des Autoverbandes Matthias Wissmann. Der hat gesagt, das Image der Branche hat erhebliche Kratzer bekommen. Das haben wir uns teilweise auch selbst zuzuschreiben. Das hat Herr Rotter vorhin auch eingestanden. Trotzdem die Frage an Herrn Rotter. Die deutsche Automobilindustrie, hat sie dem Label Made in Germany geschadet?
Vielleicht ganz kurz noch eine Vorbemerkung zu den Aussagen zum Diesel, wenn Sie das gestatten, weil das eine ist die gefühlte Lage und das andere ist der Markt. Und das, was wir feststellen können, ist, dass im ersten Halbjahr in Deutschland so viele Diesel-Pkw neu zugelassen wurden wie noch nie zuvor.
Ist das, nicht eher eine schlechte Meldung?
Nein, das ist eine gute Meldung, weil der Diesel ist nicht Teil des Problems, er ist auch Teil der Lösung. So seltsam das für Herrn Lotzieben jetzt klingen mag, der hier mir schon, darf ich das nur diesen Gedanken noch zu Ende führen. Und eine zweite kurze Bemerkung, wenn Herr Batzel sagt, der Diesel ist nur in Europa, den braucht hier keiner, dann muss man sagen, Westeuropa, ein Markt von knapp 14 Millionen Pkw-Neuwagen jedes Jahr, der Diesel die Hälfte davon, also 7 Millionen, die Deutschen führend in der Dieseltechnologie, das sollte man nicht einfach zur Seite legen, weil mit Verlaub, in den USA war der Diesel bisher schon nicht führend oder groß vertreten, genauso wenig in China. Das sind aber keine Argumente, warum man sagt, jetzt muss er in Westeuropa und in Europa auch weg.
Wir machen noch eine kleine Runde Diesel, bevor wir auf das Auto generell kommen. Herr Lotzieben, Sie kriegen natürlich aufstehende Haare, wenn Sie hören, der Diesel ist Teil der Lösung. Wie sehen Sie das?
Der Diesel, wenn er sauber werden soll, braucht er zwei ziemlich teure Chemiefabriken an Bord. Das macht den Diesel sehr, sehr teuer. Das macht andere technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Benzinhybrid oder sogar den Erdgashybrid, durchaus konkurrenzfähig, billiger und immer noch sauberer. Also es wird schwierig mit dem Diesel. Mhm. Das wird nur noch für sehr weite Strecken, für große Fahrzeuge, wird der Diesel eine Chance haben. Aber zu dem, was Herr Rotter gerade sagte, dass so viele Diesel gekauft wurden. Erstmal, die Autoindustrie hat tatsächlich ein gutes Halbjahr jetzt gehabt. Damit ist sie ja jetzt auch an die Medien gegangen. Aber man muss auch sehen, dass die Zahl der Eigenzulassungen, also der Fahrzeuge, die von den Händlern bzw. von den Automobilfirmen zugelassen werden, der war noch nie so hoch wie heute. Viele Fahrzeuge werden dann Eintageszulassungen sein, sie werden dann verramscht und das ist auch ein Grund, warum so viele Fahrzeuge verkauft wurden und außerdem die Steigerungsraten, die in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr erreicht wurden, sind beim Benziner deutlich höher als beim Diesel.
So, meine
Aber
Herren,
klar, wenn man so ein Fahrzeug verramscht, wird man es auch einigermaßen gut los.
Meine Herren, wir machen jetzt hinter Diesel einen Punkt. Stefan Bratzel, Sie kennen die Automobilwirtschaft. Weiß die Automobilwirtschaft oder wissen Sie es womöglich, was wünschen sich eigentlich die Autofahrer für ein Auto?
Gut, jetzt muss man dazu sagen, den Autofahrer gibt es leider nicht. Es gibt sozusagen den Kunden, der ein kleineres Fahrzeug braucht und es gibt Geschäftskunden, die lange Strecken fahren wollen und deswegen niedrige Verbräuche haben. Also der Punkt ist, den Autofahrer gibt es nicht und insofern gibt es auch nicht nur das Auto, sondern wir müssen schon schauen, dass wir in der Autoindustrie Fahrzeuge produzieren, die eben unterschiedlichen Kundengruppen gerecht werden.
Dann frage ich vielleicht mal so, dass Sie es leichter haben zu antworten. Vielleicht war die Frage etwas zu weit gestellt, aber womit wirbt denn die Autoindustrie, um das Auto zu verkaufen? Was sind heute noch die Faktoren, ein Auto attraktiv zu machen?
Nun, sicherlich ist das Thema Design einer der ganz wesentlichen Faktoren. Dann spielen schon auch das Thema Verbrauch und Kosten eine recht große Rolle, wenn man Umfragen macht und Kauffaktoren hier vornimmt. Mhm. Wenn man sozusagen die Kunden dann fragt, ja, was für ein Fahrzeug wollen Sie denn längerfristig haben, dann spielen insbesondere alternative Antriebskonzepte wie das Thema Elektromobilität eine gewichtige Rolle.
Haben Sie einen Überblick darüber, inwieweit oder wie sehr die PS-Zahl im Laufe der Jahre gestiegen ist der Fahrzeuge?
Ja, die ist leider sehr, sehr stark gestiegen. Im Durchschnitt gehen seit 10, 20 Jahren die PS-Zahlen in die Höhe. Das heißt, das Thema Fahrdynamik ist eben auch ein Faktor, der auch beim Kunden gut ankommt. Das müssen wir klar sehen. Aber keiner braucht wirklich ein SUV mit einer hohen PS-Zahl, mit dem er dann in der Stadt herumfährt. Aber aus Kundensicht werden viele von genau diesen Fahrzeugen mit diesen Kriterien nachgefragt.
Sie haben den SUV schon genannt, Herr Rotter, Sie sind der Sprecher der deutschen Automobilindustrie. Wie erklären Sie sich, dass bei aller Umweltbewusstheit, dass der SUV immer noch mehr gekauft wird, dass die Verkaufszahlen hochgehen?
Ja, das ist im Grunde relativ einfach zu erklären. Das eine ist, dass der SUV trendy ist. Er hat eine weltweite Konjunktur. Er ist in China genauso begehrt wie in Europa oder auch in den USA.
Wer macht ein Auto trendy?
Das ist nicht eine Frage der Werbung, sondern das ist im Grunde eine Erfahrung auch bei den Menschen. Und wenn Sie mit den Menschen sprechen, die SUVs fahren, dann sagen die Ihnen ganz einfach, ich habe eine höhere Sitzposition, ich fühle mich darin sicherer und ich steige besser ein und aus. Mhm. Also es ist auch kein Auto, das nur für Ältere oder nur für Frauen oder Ähnliches gedacht ist, sondern es hat bestimmte Vorteile. Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, muss ich auch sagen, gegen dieses sogenannte SUV-Bashing, weil wenn man sich die Fahrzeuge im Einzelnen anschaut, dann stellen wir fest, es sind eben nicht die großen, die riesengroßen SUVs, die hier die Stückzahlen machen, sondern der Trend geht hin zu kompakten, zu kleineren SUVs, die im Grunde auch gar keine Geländewagen in dem Sinne sind. Die sind für die Straße gebaut, aber sie geben dem Fahrer einfach ein besseres Gefühl. Und das sollte man nicht einfach zur Seite schieben und sagen, ich diktiere jetzt dem Kunden, was er zu kaufen hat.
Herr Lotzeppen, wie sehen Sie das vom Verkehrsclubs Deutschland? Wenn man ein SUV nimmt, der hat breitere Reifen, der hat größere Rollwiderstände, der hat eine andere Winddynamik. Es hat all das, was man eigentlich, wenn man mal an den CO2-Ausstoß denkt, nicht möchte. Wie erklären Sie sich denn, dass dieses Auto so gefragt ist?
Ich erkläre es doch mit Werbung. Herr Rotter stritt das vorhin ab. Aber das Auto ist ja erst vor etwas mehr als 10 Jahren auf den Markt gekommen. Bis dahin kannte man diese Fahrzeuge auch gar nicht. Und dann wurde diese Nachfrage tatsächlich dadurch angereizt, dass unglaublich viel Geld in die Werbung gesteckt wurde und diese Bedürfnisse geweckt wurden. Und klar, was Herr Rotter sagte, es ist natürlich schön, wenn man hoch sitzt und besser sehen kann. Aber es gibt da auch ein paar andere Möglichkeiten, wie man sowas erreichen kann. Auch ein paar technische Hilfsmittel, wie man sowas erreichen kann. Ökologisch sind diese Fahrzeuge natürlich überhaupt nicht zielführend. Und es geht inzwischen, glaube ich, hoffe ich, doch auch eine Gegenbewegung los. Es wird ja oft kolportiert gesagt, dass vor allen Dingen vor Schulen so viele SUVs kämen und die Kinder dorthin gebracht würden. Da muss man halt auch mal an die Eltern appellieren. Man muss auch wissen, dass diese großen, schweren Fahrzeuge, dass die ja gefährlicher sind als andere, kleinere, leichtere Fahrzeuge. Und man muss auch wissen, dass die Insassensicherheit nicht unbedingt in diesen Fahrzeugen die beste ist, sondern die ist inzwischen auch bei Fahrzeugen der Kompaktklasse oder sogar bei sogenannten Kleinwagen, die haben oft genauso eine gute passive Sicherheit wie diese großen Kisten, die das immer versprechen.
Aber haben. Raufen Sie sich nicht vom VCD manchmal die Haare, wenn Sie die Zahlen lesen, wie viele SUVs verkauft werden? Verzweifeln Sie da an den menschlichen Verstand?
Nein, ich verzweifle nicht, aber schön ist es natürlich auch nicht, will ich gar nicht leugnen. Wir können nur dagegen arbeiten, wir können sagen, wir wollen eine andere Mobilität und eine andere Mobilität, eine Verkehrswende, die wir wirklich für den Klimaschutz und für die Lebensqualität in den Städten brauchen, die bedeutet auch mehr Platz zum Beispiel fürs Fahrradfahren. Das bringt aber auch dann zum Beispiel mehr Platz zum Flanieren oder für das Straßencafé, in dem man sitzen kann. Und da sehe ich zurzeit durchaus Bewegungen, die auch in diese Richtung gehen. Mhm. Aber klar, dass so viele von diesen großen Fahrzeugen gekauft werden, ist nicht schön.
Ich wollte eine kleine Warnung aussprechen, weil der Lotzsiepen hat jetzt die andere Gruppe der Fahrradfahrer genannt. Nicht, dass wir jetzt einen Bashing kriegen gegen die Autofahrer. Wir reden heute nur über das Auto. Die Radfahrer kommen sicherlich auch noch irgendwann zum Zuge. Herr Rotter, Sie wollten dazu was sagen?
Ja, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, das ist die SUV-Geschichte, die durchaus ihre Wachstumsraten hat. Das ist unbestreitbar, ist aus unserer Sicht eine nachfragegetriebene Geschichte.
Was heißt so ein Wort wie nachfragegetrieben?
Die Kunden wollen diese Fahrzeuge jetzt unabhängig davon. Es ist nicht eine Frage, dass hier mehr Werbung getrieben wird. Aber ich wehre mich gegen den einen Punkt, den Herr Lotz eben angesprochen hat, und das taucht immer wieder auf. Das sind die vielen Mütter, die morgens ihre Kinder zur Schule bringen. Und ich wehre mich dagegen, dass man diese Menschen diffamiert und vergleicht. Gut. Dann lieber im Kaffee sitzen. Wir das kann es ja nun nicht sein.
Meine Herren, sollten wir ein bisschen wir bleiben sachlich und lassen die Klischees mal vor der Tür.
Ja, das und war mein Punkt.
Ja, sicherlich. André Kiewitz aus Bremerhaven. Guten Abend, Herr Kiewitz.
Ja, hallo, guten Abend, Herr Bommer.
Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte vielleicht hinsichtlich der Elektromobilität und Elektroautos das Thema nochmal in zwei andere Richtungen lenken und vielleicht zum Nachdenken anregen, warum das nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das eigentlich wünschen. Denn eigentlich hat jeder Hersteller ein Elektroauto im Programm, wenn auch noch sehr teuer. Man muss auch mal bedenken, was für andere Folgen das hat, wenn wir eine Umstellung auf Elektromobilität vollziehen und das sehr schnell vollziehen. Wir haben eine Zuliefererindustrie, die für die autogetriebenen Fahrzeuge natürlich eine Unmenge an Ersatzteilen, an Verschleißteile herstellt, die wegfallen würde. Ja? Da sind natürlich auch dann entsprechende Befindlichkeiten aus diesen Industriezweigen von Leuten, die Auspuffanlagen herstellen, von Firmen, die nicht ganz unerheblichen Einfluss in unserer Industrie haben, die Einspritzpumpen herstellen, Bremsbeläge, Motorölindustrie, die ja im Grunde genommen komplett wegfallen würde. All das sind natürlich Dinge, die wir auch, wenn wir so einen Umbau, wenn wir so einen Wechsel haben wollen, irgendwo berücksichtigen müssen und dann auch langsam angehen müssen.
Lassen Sie uns den Punkt mal eben klären. Das ist ein interessanter Aspekt. Herr Bratzel, stimmt das, was Herr Kiewitz sagt, dass wir eigentlich immer nur über das E-Auto reden, aber nicht bedenken, was beim Verbrennungsauto alles noch so dranhängt und mitsterben würde?
Ja, das ist schon ein wichtiger Aspekt, der hier angesprochen wird. Unsere gesamte Wertschöpfungskette hängt am Verbrennungsmotor. Und wenn wir von heute auf morgen umsteigen würden, dann würden tatsächlich viele Arbeitsplätze erstmal wegfallen, weil wenn man den Verbrennungsmotor jetzt mit dem Elektromotor vergleicht, das ist sozusagen, da können Sie die Arbeitsplätze durch 5 teilen, ja, oder noch mehr. Ja. Mhm. Insofern ist das Argument völlig richtig, das muss man mit bedenken.
Herr Kiewitz, Sie hatten noch einen zweiten Punkt.
Ja, ein zweiter Punkt ist, dass der Ansatz der Automobilindustrie, was die Elektroautos angeht und die Ladung, also das Wiederauffüllen der Batterie, meines Erachtens nach nicht ganzheitlich geplant wird. Es geht dann um diese Ladesäulen, die angeblich überall aufgestellt werden sollen. Das wird ja auch noch ein Problem werden, in den ganzen Großstädten im ländlichen Bereich solche Ladesäulen überall aufzustellen. Und die ganzheitliche Lösung ist eigentlich, dass die Industrie endlich dazu kommen muss, wechselbare Batterien herzustellen. Ich meine, wir sind es heute gewohnt, an eine Tankstelle zu fahren, eine Zapfsäule zu bedienen, da dann vielleicht 30, 40, 50 Sekunden zu stehen, um dann ins Kassenhäuschen zu gehen und zu bezahlen. Wenn ich eine Autobatterie von unten an dem Auto mit einem Roboter wechseln lassen könnte, dann würde dieser Vorgang deutlich schneller gehen. Das zeigt in Industriebereichen, im Containerterminalbereich Beispiele, die gibt es schon. Und dann habe ich einen Wechsel der Batterie, ich habe ein Tankstellennetz und gleichzeitig schaffe ich mir über die entsprechenden notwendigen Kapazitäten in Kilowatt einen riesen Energiespeicher, der dann auch das Problem der erneuerbaren Energien zum Teil mitlösen kann.
Ich würde gerne das kurz, bevor wir nicht allzu sehr technisch einsteigen, Herr Kiewitz, und die Frage an Herrn Rotter stellen von der Automobilindustrie. Gibt es auch das Modell der Wechselbatterie? Das klingt so wie bei der Taschenlampe, man nimmt eine raus, die alte raus, die neue rein. Gibt es solche Modelle fürs Auto?
Ja, das klingt auf den ersten Blick durchaus spannend, aber erstens gab es diese Idee schon, die ist kläglich gescheitert. Und zum Zweiten muss man sehen, Herr Kiewitz, die Batterie ist das teuerste Teil im Auto. Wenn Sie das zweimal bevorraten, wird das Auto dadurch nicht billiger. Das Zweite ist, wo lagern Sie diese ganzen Teile? Also es ist eben nicht eine kleine Taschenlampenbatterie, sondern ist es das Wichtigste, das Herz des Elektroautos, das ist die Batterie. Und da wollen wir weiterkommen, da wollen wir eine Reichweite von 500 Kilometern bekommen. Das ist auch angekündigt für die nächsten Jahre. Aber die Vorstellung, dass man sich dieses teuerste Teil gleich zweimal ins Regal stellt, einmal zum Fahren und einmal zum Ersetzen, das ist kein wirtschaftlicher Ansatz aus unserer Sicht.
Herr Lotz-Siepen vom VCD, inwieweit ist in Ihren Augen ein Auto ein Statussymbol und sagt, dieses Auto fahre ich und der bin ich?
Das ist leider immer noch so. Wir wissen aber aus verschiedenen Studien, dass die imageprägende Kraft des Autobesitzes, dass die abnimmt. Bei jungen Leuten, vor allen Dingen in den Metropolen, ist es heute viel wichtiger, dass man virtuos mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten umgeht. Es ist viel wichtiger, welches Handy man hat, teilweise welche Schuhe man hat, als das Auto. Und man kann ja jetzt inzwischen auch Autos fahren, ohne sie zu besitzen. Und das, denke ich, ist ein Weg in die Zukunft. Das ist ein Weg in die Zukunft auch zu dem Auto von der Definition her. Mhm. Automobil heißt ja das Selbstbewegende. Mhm. Und Autos, die nicht mehr im Privatbesitz sind, sondern viel gefahren werden, sind natürlich ökologisch besser und wirtschaftlich viel besser. Jetzt haben viele Menschen ein sehr teures Gerät, was über 23 Stunden am Tag nur steht, nicht genutzt wird. Wenn man Carsharing-Fahrzeuge nimmt, die werden viel stärker genutzt. Und Elektrofahrzeuge machen auch im Carsharing viel mehr Sinn. Denn Elektrofahrzeuge als Zweit- oder Drittwagen, die nur 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer im Jahr fahren, sind auch ökologisch überhaupt nicht zielführend.
Wir reden gleich nochmal weiter über das Image bzw. über den Status eines Autos und das Thema, muss man ein Auto besitzen? Das machen wir gleich. Aber vorher hat noch Rebecca Scholz aus Hamburg angerufen. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend, Herr Burmann.
Sie haben das Wort.
Also Sie hatten anfangs die Frage gestellt, hat die Autoindustrie eine bestimmte Entwicklung verschlafen? Ich würde sagen, sie hat es nicht. Der Verbraucher und die Politik hat geschlafen. Die Industrie gibt dem Verbraucher das, was er haben will. Und die Politik, die erlaubt das ja und bejubelt das auch. Das hat ganz lange dieses Schlagwort gegeben, freie Fahrt für freie Bürger. Also ein freier Bürger war ein Mensch, der in einem Auto saß. Mhm. Und die anderen, die am Straßenrand waren, also Fußgänger, Schulkinder, Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer oder die alten Leute mit ihrem Rollator, das waren in diesem Sinne ja gar keine freien Bürger. Die durften die Abgase einatmen.
Gut, Frau Scholz, wenn wir das mal nehmen, was Sie sagen, ist das denn für Sie, wenn wir jetzt eben gehört haben, es geht wohl dahin, das Auto ist kein Besitz mehr im eigentlichen Sinne, es ist auch kein Statussymbol mehr. Plädieren Sie dann dafür, um in Ihrem Bild zu bleiben, ja, den Autofahrern eine gewisse Freiheit zu nehmen?
Nein, gar nicht. Nur einfach zu wissen, was man tut sich über die Folgen im Klaren sein. Es ist ja nicht nur Freiheit, die man selber hat, sondern ja auch die Freiheit des anderen. Und das sollte man berücksichtigen. Und ich glaube, dass das in der Verkehrsplanung, ich will da gar nicht der Industrie die Schuld geben, dass das insgesamt in der Verkehrsplanung in den Städten wenig Andacht gefunden hat, also wenig Aufmerksamkeit. Das finde ich schade.
Ja.
Und also ich meine, das gibt ganz viele Leute, die müssen mit dem Auto fahren.
Ja.
Und so, aber es gibt eben auch ganz viele Leute, für die es nach wie vor ein Statussymbol ist, obwohl der Trend jetzt in eine andere Richtung geht. Das liest man ja immer mal wieder.
Ich würde gerne mal Frau Scholz, Herrn Brassel fragen, weil Sie haben das eben gesagt mit dem Statussymbol, Frau Scholz, und auch die müssen Auto fahren. Es gibt Menschen, die leben in Verhältnissen oder in Landstrichen, da braucht man ein Auto. Ja. Herr Brassel, wo geht das denn hin für die Autoindustrie? Wir haben heute gefragt, wohin steuert die Automobilindustrie? Hat die Automobilindustrie eigentlich ein Interesse daran, was Mobilitätskonzepte angeht, wie Carsharing, das überhaupt zu unterstützen, oder ist das eher für die ein Dorn im Auge?
Nun, ich glaube, dass mittel- und langfristig die Autoindustrie natürlich das Interesse hat, zu überleben. Und um zu überleben, müssen sie die Entwicklungen der Zeit mitgehen. Und das tun sie auch. Vor kurzem hat ja der VW-Chef Müller das Thema der Mobilitätskonzepte im VW-Konzern ausgerufen. Sicherlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil er sieht, hier entwickelt sich die Welt neu und demnächst wird man Volkswagen auf Abruf sagen, anbieten können. Und dann kann sich auch der Rollatorfahrer sein Fahrzeug mit seinem Smartphone rufen. Also die Entwicklungsrichtung, glaube ich, ist relativ klar, und da wird und muss die Automobilindustrie auch mitgehen, weil es kommen neue Spieler aus der IT-Welt, Google, Apple, die Ubers, die leben sozusagen diese neue Welt schrittweise vor, und da muss man Schritt halten.
Wir haben vorhin das Wort Besitz gehört. Wird es eine Zeit geben, wo wir nicht mehr sagen, das ist mein Auto, sondern ich fahre heute mit einem Auto?
Ich denke ja. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren wieder in eine Situation kommen, die wir vor 100 Jahren schon mal hatten. Da war das Auto ein Luxusgut für das Wochenende, das man rausnahm für die, die sich's leisten konnten, und dann eine Runde drehte. Ich glaube, für den überwiegenden Teil der Bevölkerung wird künftig das Auto auf Abruf geben, dass man nicht mehr besitzt, sondern dass man nutzt. Und ich denke, dass der wichtigste Treiber, der dazu führt, sind einfach die Kosten, die für so eine Mobilität dann sehr viel günstiger sein werden, weil klar ist, es ist vorhin kurz erwähnt worden, das private Auto steht 23 Stunden am Tag, braucht Platz, verbraucht Ressourcen, und wenn man dieses Fahrzeug besser nutzen könnte, dann ergeben sich auch gesellschaftliche Vorteile. Und auch klar ist, wer in Städten wie China, in Städten in China war, wie Shanghai oder Peking, der weiß, es kann nicht so eine Motorisierung geben, wie wir sie vorgelebt haben. Es muss hier eine andere Mobilität geben.
Eckhard Rotter vom Bundesverband der deutschen Automobilindustrie, wenn Sie das hören, ich verkürze das jetzt mal, das ist die Formel, das ist mein Auto. Und mein Auto, damit drücke ich auch etwas aus, dass es das nicht mehr geben wird. Wir spielen das mal durch. Das ist doch für die Automobilindustrie ein angsteinflößender Satz.
Zunächst vielleicht ein Satz zum Carsharing. Da sind die Deutschen führend. Sie haben das als Erste eingeführt. Wir sehen Carsharing als ganz wichtiges Teil eines Mobilitätskonzepts.
Sehen Sie das oder müssen Sie das sehen?
Nein, wir sehen das. Wir haben das im Grunde schon vorangetrieben, als das ganze Thema noch im Grunde von niemandem sonst richtig auf die Agenda gesetzt wurde. Wir sehen es aber als Teil. Wir verstehen uns mittlerweile, und da können Sie alle deutschen Hersteller anschauen, als Mobilitätsdienstleister, die Gesamtkonzepte anbieten, die verkehrsträgerübergreifend arbeiten. Mit der App haben Sie dann Zugriff auf die nächste S-Bahn, auf den nächsten Mietwagen, auf ein Fahrrad, was auch immer. Mhm. Das ist breit aufgestellt. Aber zum Thema mein Auto, wenn wir die Welt anschauen, dann müssen wir sehen, wir leben nicht alle in Berlin, wir haben nicht überall die S-Bahn vor der Haustür. Weltweit werden in diesem Jahr über 80 Millionen Autos neu gekauft. Allein in Deutschland haben wir einen Bestand von 45 Millionen Pkw. Die Masse dieser Fahrzeuge befindet sich in privater Hand. Und die Menschen wollen Auto fahren, sie müssen auch Auto fahren. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob wir alle morgen Carsharing machen können. Das ist das Statussymbol-Thema,
Sie sagen,
eigentlich schon längst erledigt ist.
Ich würde Sie gerne mal unterbrechen, weil Sie sagen, also Sie sagen so einen Satz, als würde der Gültigkeit haben. Jeder möchte Auto fahren. Meine Frage war, möchte jeder sein Auto fahren?
Darüber kann man diskutieren, aber wenn Sie sich mal umschauen, dann gibt es durchaus Beispiele, dass die Menschen eine Zeit ihres Lebens ein Carsharing Auto nutzen. Dann kommt die Familiephase, da wollen sie das eigene Auto haben, weil sie mit den Kindern dort unterwegs sein wollen. Also die Frage Privacy ist hier auch ganz wichtig und entscheidend. Mhm. Nicht jeder ist so positioniert, also sagt, es ist mir völlig egal, in welchem Auto ich fahre, Hauptsache ich bin günstig unterwegs. Nein, viele wollen auch im Grunde das als Ausdruck ihrer Persönlichkeit, aber nicht als Statussymbol.
Letzte Frage nochmal an Sie, Herr Rotter. Wenn wir von Carsharing sprechen, ist nicht jedes geteilte Auto ein nicht verkauftes Auto?
Mehrere nicht verkaufte
Autos. Oder mehrere nicht verkaufte Autos, Herr Rotter?
Wir sehen da durchaus Chancen, weil im Grunde geht es darum, dass die Automobilindustrie sich nicht als Autobauer mehr versteht, sondern als Mobilitätsdienstleister. Und Carsharing ist für uns ein wichtiger Baustein, aber wir sind nicht der Auffassung, dass das Carsharing komplett den jetzigen Markt, den Bestand von 45 Millionen Autos übernehmen wird. Das zeigen auch die Zahlen nicht.
Herr Bratzel, wenn Sie so einen Satz hören, wir verstehen uns nicht mehr als Autobauer, sondern als Mobilitätsdienstleister. Ist das schon ein Satz, der in die Zukunft klingen soll?
Der soll sicherlich in die Zukunft klingen und ich glaube auch, dass zumindest die deutschen Autobauer diese Worte mittlerweile eben auch versuchen, schrittweise in Taten umzusetzen. Und um vielleicht noch mal eins draufzusetzen, Automobilhersteller entwickeln sich zu Mobilitätsdienstleistern. Ein Apple-Konzern steigt sicherlich nicht in den Automobilbau an sich ein, um Renditen im Durchschnitt von 6% zu erzielen, sondern sie steigen deswegen ein, weil sie glauben, auch mit Mobilitätsdienstleistungen Renditen von 20% und mehr zu erzeugen. Und wenn das die Zukunft der Autoindustrie mit ist als Mobilitätsdienstleister, dann mache ich mir um die keine Sorgen.
Ja, Jan-Hinrich Gottwald aus Lübeck. Guten Abend, Herr Gottwald. Ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 9:55.
Ja, guten Abend.
Sie müssen ein bisschen Gas geben.
Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie gut. Ja.
Okay, gut. Also Sie haben sehr viele Aspekte jetzt auch schon in der Sendung gehabt. Gerade der Herr Kriewitz aus Bremerhaven hat etwas angesprochen, was mir auch wichtig war. Mir fehlt es ein bisschen, ich denke, um die Elektromobilität zu fördern, ist eigentlich diese Reichweitendebatte, die ist eigentlich sehr nutzlos. Denn wir müssen uns doch fragen, was ist das Auto eigentlich für die Leute? Warum, was ist das Auto in dem Logistikmix der Einzelnen, des Individuums? Warum schaffen wir es nicht, alle Fernstrecken auf die Bahn zu kriegen? Warum schaffen wir es nicht, alle Leute dazu zu kriegen, Bus und Straßenbahn zu fahren? Warum fahren nicht alle Fahrrad?
Haben Sie eine Antwort drauf? Haben Sie eine Antwort drauf, Herr Gottwald aus Lübeck? Sie wohnen
in
Lübeck.
Ja, hab ich. Das Auto ist für viele Menschen, nicht für alle. Viele sind sehr sachlich und denken Umwelt. Orientiert. Aber für viele Menschen ist das Auto einfach eine Art Zuhause. Ein Zimmer, in dem sie auch noch wohnen. Und ich glaube, wenn man die Elektromobilität fördern wollte, müsste man im Grunde das, was Herr Kriewitz vorhin schon sagte, müsste man dazu kommen, dass man zu einer Normierung kommt, sodass man einen Wechselakku findet. Die Menschen möchten in ihrem Auto, da finden sie Freiheit, Flexibilität, sie finden, nicht? Sie können überall hin, sie können zur Eisdiele fahren in was weiß ich wie vielen Kilometern. Viele Leute machen am Wochenende, machen sie Ausflüge, nur weil sie sich bewegen wollen.
Herr Gottwald, Sie haben so einen schönen Satz gesagt, den ich gerne den drei Herren zum Schluss der Sendung noch mal zitieren möchte. Und der Satz heißt, das Auto ist für viele Menschen ein Zuhause. Erstmal tschüss, Herr Gottwald nach Lübeck. Herr Bratzel, ist das so? Ist das Auto ein Zuhause?
Oh, für viele ist es sicherlich so. Ja. Die fühlen sich in ihrem Auto wohl. Es ist ein schöner privater Raum. Und für die, die gerade nicht im Auto sitzen, ist es eben auch eine Belastung. Da hat die Frau Scholz, die wir eben am Apparat hatten, eben auch recht. Man muss das Auto von verschiedenen Seiten sehen. Und vielleicht ein Aspekt noch, weil wir das Hohelied auf die Elektromobilität die ganze Zeit ein Stück weit singen. Das Elektromobilität ist nicht per se die tolle Lösung, sondern man muss die gesamte Wertschöpfungskette sehen. Wenn der Strom nicht aus regenerativen Energien kommt, dann können wir mit dem Elektroauto CO2-technisch kaum was anfangen.
Herr Rotter, bleiben wir bei dem Satz, das Auto ist ein Zuhause. Die Automobilindustrie, wie wird sich das Zuhause verändern im Jahre 2050?
Also ich glaube, diesen Satz kann man so stehen lassen zunächst einmal. Das ist ein Satz eines Autofahrers selbst und nicht vom Verband der Automobilindustrie, aber ich bestätige ihn gerne. Mhm. Im Jahr 2050 werden wir eine ganz variante Vielfalt von verschiedenen Mobilitätsangeboten haben. Eins wird aber bleiben, weil das ist die Frage, die ja Herr Gottwalder auch gestellt hatte, warum fahren wir alle nicht mit dem Zug oder mit dem Bus? Der Wunsch der Menschen, und das sehen wir weltweit, nach individueller Mobilität, nach der Möglichkeit, dann loszufahren, wenn ich will und nicht, wenn der Fahrplan es sagt, das ist wohl weltweit übergreifend.
Herr Lotz-Siepen soll noch zu Wort kommen vom VCD. Was machen wir mit den Menschen, dass sie das eben nicht mehr wollen, individuell ein Zuhause fahren?
Dass die Umgebung muss ein Zuhause sein. Wenn ich in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitze, dann soll es ein schönes sein, in dem man angenehm fährt. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, möchte ich in einer Umwelt fahren, die angenehm ist, wo es schön ist, wo es Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Dann ändert sich der Begriff des Zuhauses auch. Nur der öffentliche Raum, der ist nun mal leider teilweise verlottert, dass es nicht so viel Spaß macht, dort zu laufen, Fahrrad zu fahren. Deshalb geht man in die Intimkapsel.
Meine Herren, ich danke Ihnen für diese angeregte Runde und ich danke all denen, die angerufen haben. Wir sprachen über das Auto, wohin steuert die Automobilindustrie, und morgen reden wir über nach dem Brexit-Schock. Wie wünschen wir uns Europa? Das ist die Frage. Morgen ab 20.30 Uhr können Sie anrufen. Die Redaktion heute hatte Petra Lehnert und am Mikrofon war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.